HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Morgen, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Himmel und Erde, das Magazin zu Glaubens- und Lebensfragen, heute mit diesen Themen. Sympathieträger und Glücksfall für Deutschland. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, steht heute zur Wiederwahl. Mehr Mitsprache gefordert. Die katholischen Laien wollen bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals ein kräftiges Wort mitreden. Frei, aber bedroht. Die pakistanische Christin Asia Bibi ist auf der Suche nach einer neuen, sicheren Bleibe. Und in unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema geht es heute um die Seele. In vielen evangelischen Kirchen wird ja heute der Verstorbenen gedacht. Was passiert eigentlich nach dem Tod mit der Seele? Eine Frage, die alle Religionen beschäftigt. Aber auch hier auf Erden ist es gut, die Seele zu pflegen und die Seelenkräfte zu nähren. Warum zum Beispiel ein jährlicher Seelencheck gut sein kann, darüber sprechen wir gleich. Seit 4 Jahren ist Josef Schuster Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. In seiner unaufgeregten, aber nachdrücklichen Art ist er eine viel respektierte Stimme des Judentums in Deutschland. Heute stellt sich Josef Schuster zur Wiederwahl. In Frankfurt tagt heute die Ratsversammlung des Zentralrats und wählt ein neues Präsidium. Schusters Bestätigung im Amt wird allgemein erwartet. Unsere Reporterin Barbara Markus hat mit Josef Schuster gesprochen und ihn gefragt, ob sich seine Erwartungen an das Amt in den vergangenen Jahren eigentlich erfüllt haben.
Nicht nur Mahner sein, mit diesem Anspruch war Josef Schuster 2014 als frisch gewählter Präsident des Zentralrats angetreten.
Dass jüdisches Leben, jüdische Kultur kein Phänomen ist, das man beschränken kann und soll auf die Jahre 1933 bis 1945.
Doch die politischen Ereignisse lassen Josef Schuster kaum Gelegenheit, auf Positives zu blicken. Pegida, der Flüchtlingsstrom, aber auch islamistischer Terror. Die Republik erlebt einen Rechtsruck, die AfD inzwischen in allen Landesparlamenten.
Muslimischen Antisemitismus, den bekämpfe ich nicht, indem ich Muslime generell zu Menschen zweiter Klasse stempele und verklausuliert Deutschland den Deutschen fordere. Nichts anderes tut die AfD.
Wo immer es geht, Josef Schuster zeigt klare Kante gegen rechts, gegen neuen deutschen Antisemitismus. Nach offenen Übergriffen in Berlin und Chemnitz ist für ihn eine rote Linie überschritten.
Das ist eine neue Qualität, in Anführungszeichen, eine neue Dimension, dass jüdische Einrichtungen, jüdische Menschen ganz offen angegriffen werden.
Ruhig, aber bestimmt, ohne Panikmache, ohne Polemik. Josef Schuster ist kein Schwarzmaler. Der 64-Jährige nimmt auch eine Gegenbewegung wahr.
Dass man in der Politik schon länger, aber auch in der Gesellschaft beginnt zu verstehen, was es bedeutet, wenn Minderheiten ausgegrenzt werden. Wenn wir erleben in den letzten Wochen, dass eine große Anzahl von Menschen auf die Straßen geht und bereit ist, gegen rechte Demonstrationen sich zu artikulieren, dann ist es für mich ein sehr positives Zeichen.
Klare Diagnosen, typisch für Schuster, der von Beruf Internist ist und seine Praxis in Würzburg trotz Doppelt- und Dreifachbelastung weiterführt. Leiter der jüdischen Gemeinde Würzburg, Vorsitzender des Landesverbandes und nunmehr seit 2014 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Wir haben eine ganze Menge Probleme, aber es gab ja auch Dinge in der Entwicklung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, die es gilt, weiter noch fortzusetzen. Und insoweit habe ich mich entschlossen, doch nochmal zu kandidieren.
Mit Josef Schuster hat der Zentralrat der Juden in Deutschland einen Sympathieträger als Präsidenten.
Barbara Markus porträtierte den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Er stellt sich heute bei der Ratsversammlung in Frankfurt zur Wiederwahl. Die zahlreichen Fälle von sexualisierter Gewalt zwingen die katholische Kirche zu einem raschen und entschiedenen Handeln. Das haben an diesem Wochenende die katholischen Laien gefordert, nämlich bei der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ZDK. Und die katholischen Laien wollen bei der Aufarbeitung und bei Prävention ein großes Mitspracherecht für sich durchsetzen. Unser Reporter Theo Dirkes hat die Tagung beobachtet.
Dem Kirchenvolk reicht es. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse sprach den Delegierten aus Verbänden und Räten aus der Seele. Das Missbrauchsgeschehen in der Kirche habe ihn tief erschüttert in seiner katholischen Identität, sagte er. Und er sparte nicht mit Kritik an den Bischöfen.
Und deswegen ist es geradezu bestürzend, ich empfinde es so, wie die Bischofskonferenz immer noch damit umgeht. Diese Bischöfe sind dabei, diese Kirche zugrunde zu richten. indem sie nicht begreifen, worum es wirklich geht.
Die Debatte um den Missbrauch und die kritische Haltung zu den Bischöfen prägte diese Vollversammlung. ZDK-Präsident Thomas Sternberg sprach sich in seiner Eröffnungsrede für eine unabhängige Kommission mit Männern und Frauen aus, die die Präventionsarbeit der 27 Bistümer in Deutschland kontrollieren und vereinheitlichen könne. Also Laien, die den Bischöfen auf die Finger gucken sollen.
Es ist jetzt und nicht irgendwann die Zeit zum Handeln. Wenn sich in der nächsten Zeit nichts Entscheidendes tut, dann wird das verloren gegangene Vertrauen nicht mehr zurückzugewinnen sein.
Sternberg machte jedoch auch deutlich, dass es nicht gegen die Bischöfe, sondern nur mit ihnen gehe.
Wir bleiben auch in diesen Tagen, auch angesichts der bedrückenden und beschämenden Erkenntnisse, gemeinsam Kirche.
Kölns Erzbischof Rainer Maria Wölki sagte in seinem Grußwort, die Kirche habe es zurzeit immer schwerer, in der Gesellschaft Gehör zu finden. Schuld daran sei nicht zuletzt der Missbrauchsskandal. Umso wichtiger sei es, die Taten möglichst rückhaltlos aufzuarbeiten und den Opfern so viel Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wie jetzt noch möglich sei. Auf bereits vor der Vollversammlung erhobene Forderungen der Laien nach mehr Mitsprache ging er nicht ein. Kurz nach seiner Rede verließ er die Vollversammlung noch während der Eröffnungsrede des Präsidenten.
Ich glaube, ich darf sagen, dass der Kardinal nicht aus Protest den Saal verlässt. Und er hat vorher angekündigt, dass er nur bis 10.30 Uhr Zeit hat. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Das höchste Gremium der katholischen Laien beschränkte sich in seiner Erklärung nicht auf die Aufarbeitung des Missbrauchs. Zu den Forderungen im verabschiedeten Papier gehören, Frauen den Zugang zu allen kirchlichen Ämtern zu gewähren, die Abschaffung der verpflichtenden Ehelosigkeit für Priester und eine Neuausrichtung der kirchlichen Sexualmoral.
Die pakistanische Christin Asia Bibi war in ihrem Land zum Tode verurteilt worden, wurde dann aber vom obersten Gericht vor wenigen Wochen freigesprochen. Wirklich frei ist sie allerdings nicht, denn sie wird jetzt von fanatischen Islamisten bedroht. Unter anderem das katholische Hilfswerk Missio setzt sich dafür ein, dass Asia Bibi in ein westliches Land ausreisen kann, vielleicht auch nach Deutschland.
Hiba Kausa hat pakistanische Wurzeln, ihre Eltern sind von dort geflohen. Als die junge Offenbacherin davon gehört hat, dass die Fundamentalisten Asia Bibis Tod fordern, wurde sie aktiv und hat eine Online-Petition gestartet. Sie will, dass Asia Bibi in Deutschland aufgenommen wird.
Das finde ich natürlich total verwerflich, ne? Also dieser radikale Teil der Bevölkerung. Ich finde, das ist absolut falsch, was da gefordert wird. Dass eine Frau aufgrund von ihrem Glauben oder ihrer Meinung so bestraft werden soll, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Von daher finde ich es absolut verwerflich.
Schon 60.000 Menschen haben dafür gestimmt, dass Deutschland sie aufnimmt. Auch das katholische Hilfswerk Misio bemüht sich, der Frau zu helfen. Sie hat ihren Strafverteidiger Saif Ulmaluk nach Frankfurt eingeladen. Er hat die Verteidigung von Asia Bibi übernommen, obwohl er weiß, dass er dadurch selbst ins Visier der Islamisten gerät. Er steht seit 2012 in Pakistan unter Personenschutz und ist nach dem Freispruch aus Sicherheitsgründen erst einmal außer Landes gereist. Er beschreibt Asia Bibi als einfache Frau vom Dorf, hilflos und ohne eigene Mittel.
This is a most helpless woman. Totally uneducated, without sources and without influence.
Die 47-Jährige ist verheiratet und hat mit ihrem Mann zwei Töchter. Sie ist nach dem Freispruch durch das oberste Gericht an einem sicheren Ort untergebracht, steht unter Polizeischutz. Und sie hofft, dass sie bald aus Pakistan ausreisen kann, mit ihren Töchtern und ihrem Mann.
Those who want to come is two daughters and husband and wife, four persons.
Katholiken setzen sich öffentlich, aber auch hinter den Kulissen dafür ein, dass ihre Glaubensschwester nach Deutschland kommen kann. Inoffiziell hat die Bundesregierung grünes Licht gegeben, Asia und ihre Familie aufzunehmen. Auch Kanada und Frankreich haben ihre Bereitschaft signalisiert. Aber laut darüber reden, wo sie hinkommt, will derzeit niemand. Denn in Pakistan dürfte unter islamistischen Hardlinern ein Sturm der Entrüstung losbrechen, wenn sie ausreist. Die Mullahs fordern trotz Freispruch ihren Tod. Und den der Richter, wenn sie den Freispruch aufrechterhalten.
Die pakistanische Christin Asia Bibi, die in ihrem Land von fanatischen Muslimen verfolgt wird, sucht eine neue sichere Bleibe. Deutschland bietet ihr die Einreise an. Das war Volker Siefert mit Informationen.
HR Info. Himmel und Erde.
In den evangelischen Kirchen wird heute am Toten Sonntag der Verstorbenen der vergangenen Monate gedacht. Einige Kirchengemeinden und kirchliche Initiativen erinnern aus diesem Anlass daran, dass nach wie vor viele Menschen auf der Flucht sterben. Schätzungen gehen zum Beispiel davon aus, dass mehr als 100.000 Menschen auf ihrer Flucht im Mittelmeer ertrunken sind. Auch diese Toten sollen nicht vergessen werden.
Auf dem Kirchhof der Bremer St. Johannesgemeinde befindet sich eine bundesweit einmalige Gedenkstätte. Dort ist zu lesen: In Gedenken an alle Menschen, die vor Krieg, Not und Verfolgung geflohen sind und auf dem Weg zu uns ihr Leben verloren haben.
Sie sehen dort eine Bronzeskulptur in Form, das ist interpretationsfähig. Es kann eine Welle sein, das kann auch die Düne einer Wüste sein. Die Idee war eben, das sind so die Bereiche, in denen Flüchtlinge häufig umkommen. Wir haben dort eine Inschrift drin: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, aus der Offenbarung.
Friedhelm Arning gehört zu den Initiatoren dieses Erinnerungsortes. Pastor Christian Schulken hat diese Gedenkidee gern aufgegriffen. Auf dem Kirchhof legen Politiker und Repräsentanten von Vereinen am Volkstrauertag seit Jahrzehnten ihre Kränze nieder und erinnern an die Toten der Weltkriege. Doch jedes Jahr werden es weniger.
Wir haben immer gedacht, wir müssen eigentlich diesen Ort beleben und erneuern und das Totengedenken, also für Opfer sozusagen von Politik, von Krieg heute, das in die Gegenwart fortführen, weil die Generation natürlich ausstirbt, die noch persönliche Verbindungen mit dem Zweiten Weltkrieg hat.
Hafnaz Tarik, die Kurdin, ertrank, als das Boot vor der türkischen Küste sank. Zenettin Hafef, der Syrer, kam bei einem Busunfall in der türkischen Provinz Aksaray ums Leben.
Namen von verstorbenen Flüchtlingen. Die Schriftstellerin Anja Tuckermann ist im Internet auf eine Liste gestoßen mit Menschen, die auf der Flucht ums Leben gekommen sind. Diese Liste wollte die Berlinerin ergänzen.
Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, eben Geflüchtete gefragt nach den Namen ihrer Toten. Das war sehr, sehr schwierig, sie zu fragen. Und viele Leute können sich nicht erinnern, weil es zu schmerzhaft ist. Und man muss auch vorsichtig sein wegen Retraumatisierung und so weiter. Aber wir haben doch Namen zusammengetragen und auch von manchen Leuten die Geschichten aus dem Leben gehört, dieser toten Menschen.
Daraus ist das Buch Todesursache Flucht entstanden. Ein Buch mit einer Liste von 36.000 Toten. Die wenigsten sind namentlich bekannt. Oft kann nur vermerkt werden:
5.9.2018, NN. Eine Frau, vier Männer. Vermisst, nachdem ein Schlauchboot im Alboransee gesunken ist. 54 Menschen wurden gerettet.
Das Buchprojekt macht eigentlich sichtbar, wie viele Menschen da sterben und wie wenig getan wird, um Menschen zu retten. Es ist eigentlich ein Unding, dass es fast nur private Seenotrettungsorganisationen gibt. Und selbst die werden so behindert, dass zeitweise überhaupt kein einziges Schiff im Meer war. Dass man Menschen sterben lässt, das ist gegen jede Menschenwürde und gegen jedes Gesetz eigentlich. Man muss retten und man kann retten. Und das wird nicht getan. Und deswegen haben wir auch unser Nachwort genannt: Europa, deine Toten.
Um diejenigen, die nicht gerettet werden konnten, kann in Bremen getrauert werden. Mit der Bronzeskulptur im Kirchhof der Johannesgemeinde wollen Friedhelm Arning und Pastor Christian Schultgen vor allem Geflüchteten einen Ort des Gedenkens anbieten.
Es ist deutlich geworden, wenn sie längere Zeit hier sind, dann werden sie diese Erlebnisse wieder einholen. Auch für diesen Fall denken wir, dass es sinnvoll und notwendig war, dann einen Ort zu schaffen, wo diese Menschen hingehen können und auch ihrer Trauer Ausdruck geben können.
Kirchengemeinden und kirchliche Initiativen erinnern am heutigen Totensonntag an die zahllosen Menschen, die auf ihrer Flucht verstorben sind. Die vielfach namenlosen Opfer sollen nicht vergessen werden, Michael Hollenbach berichtete. Die Erinnerung an Menschen, die verstorben sind, sie weckt ja oft die Frage, was eigentlich nach dem Tod kommt. Kommt da noch was? Gibt es vielleicht ein Weiterleben der Seele? In vielen Religionen gibt es ja diese Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele, im alten Ägypten zum Beispiel. Anders ist es in der jüdisch-christlichen Tradition, sagt der Münchner Religionswissenschaftler Michael von Brück.
Da ist ja eigentlich nicht die Vorstellung, dass eine Seele wieder auferstehen wird, sondern der ganze Mensch als leibseelische Einheit stirbt den Tod und der ganze Mensch, also auch der Körper, wird dann wieder auferweckt. Die Auferweckung von den Toten ist die eigentliche hebräische Vorstellung und ist dann eine Neuschöpfung des ganzen Menschen, also nicht in Leib und Seele getrennt. Das, was wir dann im Christentum übernommen haben, ist gar nicht die biblische Vorstellung, sondern die griechische, die eben eine sogenannte dualistische ist, nach der Leib und Seele getrennt sind. Das spielt bei Platon und eben in der griechischen Antike eine Rolle. Und das haben wir dann so in unserer Volksfrömmigkeit übernommen. Der Körper stirbt und die Seele kommt zu Gott. Wobei dann auch die Frage ist, ist sie sofort bei Gott und unsterblich nach dem Tod des Menschen oder erst am jüngsten Tag, am jüngsten Gericht? Da gibt es auch innerhalb der europäischen, christlichen, abendländischen Kultur unterschiedliche Vorstellungen.
Körper und Seele gehören also nach biblischer Vorstellung zusammen. Und wir spüren das ja auch, dass es uns insgesamt gut geht, wenn wir dem Körper, aber auch der Seele etwas Gutes tun. Die Seele, die unsichtbare Mitte, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Dass gutes Essen auch dazu verhilft, Leib und Seele zusammenzuhalten, das weiß ja schon das Sprichwort. Aber Kenner wissen, dass bestimmte Speisen ein besonders gutes Seelenfutter sind.
Für Gemüsehändler Hugo gibt es nichts Besseres als die selbstgemachte Bratensoße seiner Oma. Wenn er daran denkt, mit wie viel Leidenschaft die zubereitet wurde, wird ihm regelrecht warm ums Herz.
Stunden oder tagelang auf dem alten Holzofen gekocht, meine Oma. Das sind Sachen, wo heute gar nicht mehr gibt. Die Leute machen nur noch Päckchen auf, in den Topf und umrühren, fertig ist die Sache.
Immer nur schnell und billig, da hört Standnachbar Johann Werner auf. Er hat eine Menge Lieblingsspeisen. Richtig gut geht es seiner Seele aber nur, wenn er es schafft, in Ruhe zu essen.
Aber ich glaube nicht, dass das von einem bestimmten Essen abhängt, sondern einfach mehr ein Gefühl ist, wenn man Zeit mehr hat, wenn man sich gemütlich vielleicht in der Familie zusammensetzt.
Natürlich müssen aber auch die Geschmacksknospen angeregt werden. Diese Besucherin gibt zu, sehr wenig Süßes zu essen. Und das bisschen, was sie sich gönnt, ist jeden Tag ihr Highlight.
Schokolade, zartbitter, nach dem Essen ein kleines Stückchen.
Das gibt ihr Kraft für den restlichen Tag und tut einfach gut. Für Kundin Sandra ist das beste Essen Nudelsuppe. Die ihrer Oma war Weltklasse. Und die Zubereitung weckt wunderbare Kindheitserinnerungen. Alle an einem Tisch und in der Mitte der Topf mit der dampfenden Suppe.
Die hat immer Nudeln selbst gemacht für die Nudelsuppe. Und den Teig auch mit dem Nudelholz so ganz, ganz dünn ausgerollt auf dem Küchentisch. Dann wurden die Nudeln so ganz fein geschnitten und hinterher gab es eben so eine Nudelsuppe mit Rindfleisch. Und ich esse auch heute noch liebend gerne Suppen.
Für Gerlinde ist der beste Seelenstein. Streichler dagegen die Kartoffel. Nichts geht über diese Knolle, die immer schmeckt, egal wie sie auf dem Teller landet.
Pellkartoffel, Bratkartoffel, Kartoffelbrei, da fühle ich mich gut.
Da braucht es gar nicht viel dazu, so wie damals, als sie Kind war und die Kartoffeln auf dem elterlichen Bauernhof geerntet wurden und jeden Tag auf dem Tisch standen. Auch Kollegin Anke mag es bodenständig, ohne Schnickschnack, dafür mit den richtigen Menschen. Das tut nach einem langen Arbeitstag ihrer Seele gut.
Das ist gemeinsames Abendbrotessen, am Tisch sitzen mit der Familie. Butterbrot mit einer guten Wurst dazu, eine Gurke, eine Tomate.
Es sind also oft die einfachen Dinge, die schmecken und mit denen wir gute Erinnerungen verbinden. Seelenstreichler eben oder manchmal auch Seelentröster.
Wenn das Essen auch der Seele gut tut, dann ist es oft mit viel Liebe und Leidenschaft gekocht und oft auch mit wohltuenden Erinnerungen an liebe Menschen und gute Zeiten gewürzt. HR-Inforeporterin Steffi Mosler über Seelenfutter. Die Seele als unsere unsichtbare Mitte, das ist unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Etwas Wunderbares ist es ja auch, wenn sich zwei Seelen miteinander verbinden. Wir sprechen dann manchmal von Seelenverwandten. Die unterstützen sich, sie spenden gleichermaßen Trost und Freude und es besteht eine Verbindung, die man kaum erklären kann. Solche Seelenverwandtschaften haben oft eine besondere Bedeutung, allerdings ist es gar nicht so leicht, eine solche Person zu finden.
Die Ähnlichkeit steckt bei ihnen schon im Namen. Jana und Diana. Die Freundinnen aus Marburg sind unzertrennlich. Die 27-jährige Diana Zecher erzählt, los ging alles vor 7 Jahren in der Berufsschule.
Ich weiß noch, wie sie halt in die Klasse reinkam. Und ich weiß nur noch, dass sie da war und mich angegrinst hat. So richtig fing unsere Freundschaft an, als der Weihnachtsmarkt dann hier in Marburg begonnen hat, wo wir jeden Tag waren. Von, glaube ich, direkt nach der Schule bis abends. Wir sind immer in die Stadt zusammengegangen. Wir haben eigentlich alles nur noch gemeinsam gemacht.
Gemeinsam sind die beiden seitdem durch Höhen und Tiefen gegangen, sagt die 24-jährige Jana Michel. Sie stellt fest, Diana und sie haben sehr viel gemeinsam. Sie ticken einfach gleich. Das Besondere an ihrer Freundschaft sei,
dass wir uns einfach angucken und jeder weiß, was der andere denkt. In manchen Momenten. Also ich gucke sie in einer gewissen Situation an und weiß ganz genau, was sie einfach sagen wollte oder was in ihrem Kopf vorgeht.
Da sagt sie immer zu mir, wenn wir uns angucken, lese nicht meine Gedanken. Ich glaube, wir sind so vom Verhalten her, sind wir einfach gleich. Das hat von Anfang an bei uns gestimmt. irgendwie haben wir uns so gut verstanden.
Wie man so eine enge Freundin oder Seelenverwandte findet, das Rezept dafür kennen die beiden nicht. Dafür haben sie in den letzten Jahren viel darüber gelernt, wie man eine gute Freundschaft pflegt und am Leben erhält. Sie sagen, sie seien immer füreinander da, auch wenn sich eine von ihnen länger mal nicht gemeldet habe. Jana erinnert sich daran, wie sie sich einmal für eine kurze Zeit aus den Augen verloren haben.
Irgendwann schrieb sie mir dann, ja, sie hätte Probleme und ob wir uns nicht treffen könnten. Und dann haben wir uns auch direkt getroffen. Und ab da fing das wieder an, dass wir halt wieder unsere Freundschaft einfach weitergeführt haben.
Ich weiß, ich kann ihr vertrauen. Sie erzählt nichts weiter und das gibt es wirklich nicht bei vielen Personen. Und bei ihr weiß ich kann ihr alles erzählen. Ich kann immer zu ihr kommen.
Aus den Augen verlieren sich die beiden Freundinnen heute nicht mehr so schnell. Vor 2 Jahren sind sie gleichzeitig schwanger geworden. Ihre Kinder sind nur 2 Monate nacheinander geboren.
Wir wohnen auch in einem Haus jetzt. Ich glaube, wir können uns gar nicht mehr aus den Augen verlieren. Wir sehen uns ja jetzt jeden Tag, Jana und ich.
Deine Seele, die unsichtbare Mitte, unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Wir pflegen ja unsere Autos, unsere Gesundheit, auch unsere Beziehung. Warum pflegen wir eigentlich nicht auch unsere Seele? Und zwar ganz bewusst und ganz regelmäßig. Das ist ein konkreter Vorschlag von der Hamburger Verhaltenstherapeutin Sabine Veri von Limont. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen.
Frau Veri von Limont, lassen Sie uns dabei nochmal bleiben bei diesem Stichwort, das wir mal jetzt Seelenpflege nennen. Was bedeutet das so genau?
Was ich mir so sehr wünschen würde, ist, dass man im Prinzip, also jeder mit sich selbst, wie so einen Wartungsvertrag für seine Seele abschließt, wie auch vielleicht ein TÜV. Das heißt also tatsächlich, sich selber so viel wert ist, dass derjenige sagt, okay, ich gehe irgendwie einmal im Quartal oder so, gehe ich zum Psychotherapeuten, einfach nur für einen Check. Einfach nur zu gucken, gemeinsam zu gucken, wo man steht. Mhm. Weil wir können uns ja, so wie wir uns sozusagen nicht selber kitzeln können, weil das funktioniert nicht, so hören wir, wenn wir in der Selbstreflexion sind, gegebenenfalls an einem bestimmten Punkt, wo es nämlich eventuell unangenehm oder schmerzhaft wird, auf. Und da würde jemand anders gegebenenfalls eben nachhaken.
Also auch wenn man keine manifesten Probleme hat, dass man sagt irgendwie, okay.
Genau. Also es geht nicht darum, eben zu warten, bis die Schädigung für uns selber spürbar ist. Wir sind da ja, wie ich schon sagte, recht ignorant und das kann eventuell zu lange dauern, sondern eigentlich ähnlich wirklich wie beim TÜV. Also ich bringe mein Auto ja nicht zum TÜV, weil es kaputt ist, sondern eigentlich um festzustellen, dass es gesund ist, sage ich jetzt mal, dass alles in Ordnung ist.
Was sind denn da Ihre Checkfragen? Was gehen Sie dann durch?
Also erstmal frage ich tatsächlich, also weswegen jemand kommt. Also wie kommt sozusagen der Impuls jetzt gerade? Und dann gibt es halt entweder sowas, ja, ich trage mich mit dem Gedanken, irgendwie, keine Ahnung, einen Job zu wechseln, die Stadt zu wechseln, so. Das heißt, es gibt also irgendwelche Lebensimpulse und die sollen quasi noch einmal gedoublecheckt werden. Und dann kann man unter Umständen feststellen, dass jemand zum Beispiel sagt, er möchte den Job eigentlich wechseln, weil es in dem er sich jetzt gerade befindet, einen Konflikt gibt, den er nicht auflösen kann. Also dass vielleicht sowas rauskommt, okay, gucken Sie da mal hin, wie sieht es eigentlich aus mit der Vermeidung von Konflikten? Wie ist es insgesamt in Ihrem Leben, wenn es eben um Konfrontationen gibt im Zwischenmenschlichen? Und dann kann es sein, dass er sagt, so, ja, da bin ich jetzt nicht so gut, stehe da nicht für mich ein, ich wehre mich nicht und so weiter. Wenn er das nicht angeht, dann kann daraus später eine Störung mit Krankheitswert, wie man so schön sagt, werden. Und deswegen ist es wichtig, uns anzugucken, jeder bringt auch irgendwo ein paar Defizite mit. Und da eben mal so ein bisschen hinzugucken, damit aus irgendwelchen Defiziten, die vollkommen okay sind, aber eben nicht irgendetwas Dramatisches wird, was dann eben ihn krank macht.
Also regelmäßig zur Inspektion auch mit der Seele. Das schlägt die Hamburger Verhaltenstherapeutin Sabine Veri von Limont vor. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen. Mehr zum Thema gibt es in ihrem Buch. Und das heißt Das geheime Leben der Seele, alles über ein unsichtbares Organ. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Sendung gibt es ab sofort auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie sich für weitere Themen aus Kirchen und Religion zu Glaubens- und Lebensfragen in den Programmen des HR interessieren, dann bestellen Sie sich doch unseren Newsletter. Der kommt alle 14 Tage frisch mit Hinweisen auf Sendungen im Radio und im Fernsehen. Einfach bestellen auf der Seite hr.de/religion. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.